Armut ist ein sehr umkämpfter Begriff und wie viele Arme es gibt, hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, was man unter Armut versteht. Aber die Bundesregierung selber hat in ihrem dritten Armuts- und Reichtumsbericht vom Frühjahr 2008 13% Arme in der Bundesrepublik zugegeben, will ich es mal nennen. Und das sind immerhin 10 Millionen Menschen. Es sind natürlich in Wirklichkeit nach meinem Armutsverständnis sehr viel mehr, weil ich zähle eben nicht nur diejenigen dazu, die zum Beispiel Hartz IV beziehen oder Sozialhilfe, sondern auch Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, Menschen, die aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben in unterschiedlichen Lebensbereichen. Denn Armut ist natürlich mehr als wenig Geld zu haben. Armut bedeutet, ausgegrenzt zu werden, unterversorgt zu sein in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, im Bereich des Wohnens, der Gesundheit, der Bildung, Freizeit. Menschen, die sozial benachteiligt sind, die haben Schwierigkeiten, sich das zu leisten, was in der Gesellschaft als normal gilt. Und wenn man nicht mithalten kann im Konsum, wenn man zum Beispiel, was die Wohngegend angeht, schon deutlich stigmatisiert wird, dann gehört man natürlich ebenfalls zu den Armen, auch wenn man jetzt keineswegs Sozialleistungen bezieht. Also insofern glaube ich, dass der Anteil der Armen zunimmt und auf der anderen Seite auch der Anteil der Reichen und Superreichen. Und man muss sich vergegenwärtigen, jetzt im Vergleich zu den circa 10 Millionen Armen, die es mindestens in der Bundesrepublik sind, die dann also nach dem Maßstab der Bundesregierung 60% oder weniger des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben, dass es auf der anderen Seite unvorstellbaren Reichtum gibt. Die beiden Eigentümer der Aldi-Ketten Nord und Süd, die Gebrüder Albrecht, haben ein Privatvermögen von 34,5 Milliarden Euro. Und das ist eben die Kluft, die sich auftut in der Gesellschaft. Und das ist das, was mich antreibt, mich mit diesem Problem zu beschäftigen.
Der Titel des Vortrags heute Abend heißt Armut in einem reichen Land, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Inwiefern wird es denn Ihrer Meinung nach verharmlost oder verdrängt?
Ja, man versucht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dieses Problem von sich wegzuschieben. Besonders in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft. Es gibt ganz unterschiedliche Strategien. Eine beliebte Strategie ist zum Beispiel die, zu vergleichen, die Armen heute mit den Armen früher. Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler, wird nicht müde, davon zu sprechen, dass das Jammern über die Armut in der Gesellschaft endlich aufhören müsse. Und er zieht folgenden Vergleich, dass er sagt, ein Hartz-IV-Empfänger heute hat mehr als ein Facharbeiter in meiner, also in seiner Helmut Schmidts Jugend.
Was halten Sie dem entgegen?
Dem halte ich entgegen, dass ein Jugendlicher auf einem Schulhof heute, dem es als Kind eines Hartz-IV-Empfängers angeblich besser gehen soll als einem Facharbeiterkind früher, dass der nichts davon hat. Der vergleicht sich natürlich nicht, dieser Jugendliche, mit dem Jugendlichen, der das Kind eines Facharbeiters vor 50 Jahren war, sondern er vergleicht sich mit den anderen Jugendlichen. Und da ist natürlich Markenkleidung, moderne Unterhaltungselektronik und anderes angesagt, was in ist, was man haben muss. Und das heißt, ein solcher Vergleich, der auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt, wird diesem ernsthaften Problem, das wir in einer Gesellschaft haben, überhaupt nicht gerecht.
Jetzt ist immer wieder die Rede, die Kluft zwischen Arm und Reich muss geringer werden. Man muss zum Beispiel höheren Spitzensteuersatz einführen, höhere Hartz-IV-Beträge sind im Gespräch, Vermögensteuer. Ist es nicht aber doch nur ein Rumdoktern auf relativ niedrigem Niveau?
Ja, natürlich sind das alles, zum Teil sind es sogar nur Symptombekämpfungen. Und trotzdem sind so kleine Schritte, wie zum Beispiel, wenn das Bundesverfassungsgericht den Hartz-IV-Kinderregelsatz für verfassungswidrig erklären würde, am 9. Februar wird das Urteil verkündet. Das wäre ein kleiner Schritt, aber es wäre ein Schritt hin, möglicherweise Hartz IV insgesamt in Frage zu stellen, denn die Hartz IV-Kinderregelsätze sind die sozialpolitische Achillesferse der Bundesregierung. Und man muss sehen, dass solche Erhöhungen von Sozialleistungen, die dann auch in diesem Falle anstünden, für die Betroffenen wichtig sind, aber natürlich insgesamt vielleicht auch dazu beitragen könnten, in der Gesellschaft dieses Problem des Auseinanderfallens von Arm und Reich wieder kenntlicher zu machen. Insofern glaube ich, dass wahrscheinlich der Fortschritt an dieser Armutsfront in ganz, ganz vielen kleinen Schritten besteht. Man könnte natürlich auch sagen, und ich stehe ja diesem Gedanken nicht so fern, dass ein so neoliberal orientierter Kapitalismus wie der unsrige Armut und Reichtum wesensmäßig produziert und Armut auch funktional ist in der Gesellschaft. Armut ist gewollt, ist nicht eine Art Naturkatastrophe, die über uns kommt oder ein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung, sondern Armut ist gewollt, ist hergestellt durch eine Politik, die zum Beispiel nach dem Matthäus-Prinzip denjenigen, die schon reich sind, noch mehr gibt, beispielsweise am 1. Januar 2010 in Kraft getreten, eine Steueränderung im Bereich des Erbens, wo eben jetzt noch stärker als vorher die Erben von Familienunternehmen völlig freigestellt werden von der betrieblichen Erbschaftssteuer. Und das heißt, die Kinder von Millionären und Milliardären müssen nichts mehr zahlen. Und auf der anderen Seite nimmt man den Kindern, die jetzt am 1. Januar 2010 für einen Monat das Kindergeld bekommen haben, obwohl sie in Hartz-IV-Familien leben, dieses erhöhte Kindergeld um 20 Euro erhöhte, die 20 Euro nimmt man ihnen wieder ab, obwohl das Eintreiben des Geldes teurer ist als die Summe, die jetzt fälschlicherweise zunächst einmal ausgezahlt worden ist an die ärmsten Armen. Und das zeigt, dass in der Politik bewusst Armut und Reichtum erzeugt werden. Das hat mit mächtigen Interessen zu tun natürlich. Die Reichen können ihre Interessen lobbymäßig besser vertreten und entsprechend natürlich dann auch die öffentliche Meinung beeinflussen.
Die logische Konsequenz aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, würde ja eigentlich doch heißen, Neoliberalismus und Kapitalismus abschaffen. Wird aber nicht so leicht gelingen, oder? Oder meinen Sie es auch ganz anders?
Nein, das wäre schon mein Ziel. Ich bin sehr dafür, den Neoliberalismus als eine Sozialphilosophie und als eine, ich möchte beinahe sagen, politische Zivilreligion, die alle Poren der Gesellschaft durchdringt, auf Leistung trimmt, den Markt in den Vordergrund rückt, den Sozialstaat insbesondere zurückdrängt, unter dem Stichwort Verschlankung des Staates, ihn im Grunde einer Diät unterzieht, die eher eine Magerkur ist, diese Philosophie zu verabschieden. Da wäre ich sehr für. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, wo so viele Ungerechtigkeiten existieren, auf den Mülleimer der Geschichte gehört. Nur indem ich die rote Fahne auf den Kölner Domplatz pflanze, wird sich daran nichts ändern. Das heißt, man muss in bestimmten kleinen Reformschritten dahin kommen, dass sozialer Fortschritt erzielt wird, das Bewusstsein der Menschen sich dabei verändert und letztlich dann als Endziel auch die Überwindung des Kapitalismus auf der Tagesordnung bleibt. Aber ich halte jetzt nichts davon, Forderungen aufzustellen wie weg mit dem Kapitalismus oder weg mit Hartz IV, sondern auch kleine Schritte bei Hartz IV sind durchaus etwas wert, wenngleich die Überwindung dieses Gesetzes, das letztlich ja auch Armut produziert hat, für mich weiter aktuell ist.